Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Reflexe. Heute über den Philosophen David Hume. Wenn der Papst behauptet, sein Vorgänger habe das Wunder vollbracht, eine Nonne im Gebet von ihrer Parkinson-Krankheit zu heilen, so hätte er nur gelacht und kritisiert. Der Aufklärer David Hume war ein radikaler Philosoph des Diesseits. Am 7. Mai wäre er 300 Jahre alt geworden. Unser Wiener Mitarbeiter Günther Keinelsdorfer beschreibt David Hume als Zeus der Philosophie, als Obelix mit Perücke und als Barock-Gentleman.
Wer in Zürich, Göttingen oder Wien Philosophie studiert, kommt um die Schriften David Humes nicht herum. Die bahnbrechenden Arbeiten des 1711 geborenen Schotten, etwa zur Erkenntnistheorie, gehören zum festen Lehrbestand philosophischer Institute weltweit und natürlich auch im deutschen Sprachraum. Dennoch, so meint Humes Biograf Gerhard Streminger, in der englischsprachigen Welt habe der große Empirist einen weitaus klingenderen Namen als in unseren Breiten. Ja, David Hume genieße dort einen nachgerade titanischen Status.
Ich meine, dass der Stellenwert David Humes in der englischsprachigen Welt bedeutender ist als bei uns die Stellung Kants. Ich würde meinen, dass zumindest die Stellung Kants und Hegels durch Hume im englischen Sprachraum besetzt wird. Dort gilt er gleichsam als Zeus der Philosophie. Vor einigen Monaten gab es eine Umfrage in den 99 führenden Instituten, Schwerpunkt Nordamerika, und da wurde gefragt, welcher Philosoph sei denn der interessanteste. Und da hat Hume eindeutig den ersten Rang eingenommen, übrigens vor Aristoteles, Kant und Wittgenstein.
Gerhard Streminger ist einer der profundesten Kenner der Humeschen Philosophie weit über die Grenzen des deutschen Sprachraums hinaus. Umso bemerkenswerter, dass sich der 59-jährige Philosoph in seiner Biografie auch als begabter Erzähler erweist. Man erfährt auf den 790 Seiten dieses Bandes nicht nur Instruktives und Erhellendes über das Humesche Denken, Streminger gelingt es auch, das Leben des großen Schotten auf anschauliche Weise lebendig zu machen.
Also Hume ist im Jahre 1711 in Edinburgh geboren und Schottland war damals ein ungemein zerrissenes Land. Und zwar gab es in 7 Jahren von 1696 bis 1703 jedes Jahr große Hungersnöte, sehr kühle, regnerische Sommer, und das hat dazu geführt, dass etwa 10% der Bevölkerung verhungert sind, und für die Verantwortlichen war klar, dass etwas getan werden müsse. Und zwar, es musste gelingen, an England und an die englischen Kolonien Anschluss zu finden, das heißt, Handel mit diesen Ländern treiben zu können.
Der Preis für den wirtschaftlichen Anschluss an England war die Aufgabe der schottischen Eigenstaatlichkeit. 1707 war es mit der Eigenständigkeit Schottlands ein für allemal vorbei. Das schottische Königreich ging im Königreich Großbritannien auf. Diese Aufgabe der schottischen Eigenstaatlichkeit war zwischen Edinburgh und Inverness alles andere als populär. Von 1708 an kam es immer wieder zu bewaffneten Aufständen gegen die englische Vorherrschaft.
Die Rebellen waren fast alle katholisch. Katholisch gesinnte Verteidiger des Hauses der Stuarts. Sie nannten sich Jakobiten nach dem letzten Stuart-König. Also die latinisierte Form von James war Jakob. Jakobus, also sie nannten sich Jakobiten. Die Rebellen waren fast ausschließlich katholisch geprägt. Und auf der anderen Seite standen die Calvinisten und eine besonders strikte Form des Calvinismus. Und da ist Hume groß geworden.
David Hume erfuhr schon von seiner familiären Prägung her, was das bedeutete, fundamentalistischer Calvinismus.
Seine Mutter war sehr fromm, war Calvinistin. Sein Vater ist, als er 2 Jahre alt war, gestorben und ein Onkel hat dann mehr oder weniger die Erziehung, also die Vaterrolle übernommen, und der war der Pastor der Gemeinde, in der Hume groß wurde. Das war Churnside im Süden Schottlands. Und am Anfang war Hume auch sehr religiös.
Thank you.
Also der Calvinismus in Schottland war extrem fundamentalistisch. Es wurde die These vertreten, dass Gottes Gerechtigkeit darin bestehe, dass er einige wenige rette und die allermeisten für ewig ins Höllenfeuer schicke. Und zwar wurde das begründet mit der Ursünde oder mit der Erbsünde. Das heißt, Adam und Eva haben die Gebote Gottes nicht befolgt und deshalb ist es durchaus gerecht, dass Gott die allermeisten Menschen verdammt, für immer verdammt. Es war eine sehr düstere, strikte Form der Religiosität und hat bewirkt, dass die Menschen sich sehr unsicher gefühlt haben, denn es war auch unklar, ob sie nun zu den wenigen Geretteten oder zu den vielen Verdammten gehören. Und das Zeichen übrigens, woran man jene erkennt, die gerettet werden, ist der gesellschaftliche Erfolg. Max Weber hat ja dann eine sehr berühmte Studie geschrieben über den Zusammenhang von Kapitalismus und Calvinismus.
Unter dem Einfluss antiker, vor allem stoischer Philosophen löst sich David Hume schon als Jugendlicher vom düsteren Calvinismus seiner Vorfahren. Später wird er Aufklärer durch und durch, zu einem der wortmächtigsten Kritiker des christlichen Glaubens in allen seinen Spielarten.
Hume kritisierte zunächst einmal am Christentum, dass es nicht gelingt, die Existenz Gottes zu beweisen. Also alle Beweise der Existenz Gottes, und das sind drei, also der ontologische, der kosmologische und der physikotheologische, misslingen. Das war das erste Moment. Das zweite Moment ist, dass es nicht gelingt zu zeigen, dass Gott gütig ist. Das ist das DRDC-Problem. Und das dritte war, dass er meint, es kann nicht gezeigt werden, dass es Wunder gebe. Und alle Offenbarungen stützen sich auf Wunderberichte.
Vor allem leuchtete Hume auch nicht ein, dass, wie von den christlichen Theologen seiner Zeit propagiert, endliche Vergehen mit unendlichen Strafen geahndet werden sollten.
Also er hat eine eigene Schrift darüber geschrieben, die Naturgeschichte der Religion. Das ist der Beginn der systematischen Religionspsychologie und zugleich einer ihrer Höhepunkte. Und die Grundthese ist, dass Religiosität ein zeitlich sekundäres Phänomen ist. Ursprünglicher sind andere Dinge, vor allem Ängste, Not, Zukunftsängste. Es gibt ja auch das schöne Sprichwort Not lehrt beten. Um dann die Probleme zu lösen, haben die Menschen eine Gottheit imaginiert.
Und diese Gottheit oder Gottheiten, so Hume, versuchten die Menschen durch Gebete und Opfergaben gnädig zu stimmen. Dadurch schafften sie sich die Illusion, ihr Geschick auf quasi göttlichen Umwegen mitbestimmen zu können. Letztlich freilich beruhe religiöser Glaube immer auf Einbildung und Selbsttäuschung. Mit einem Wort, David Hume ließ kein gutes Haar an religiösen Glaubenssystemen aller Art. Religion stärke auch die Moral der Menschen nicht, wie immer wieder behauptet werde, erklärt Hume, sondern schwäche die menschliche Moral sogar. Religion eine Gefahr für die Moral? Wie das? Gerhard Streminger interpretiert Humes These.
Nehmen wir ein Beispiel von der jesuanischen Ethik. Also wie begründet er seine Gebote? Wie versucht er die Menschen zu motivieren, seine teilweise sehr interessanten und sehr empfehlenswerten Forderungen einzuhalten, indem er an deren Jenseits-Egoismus appelliert? Seid nicht dumm, sammelt nicht Schätze auf Erden, wo Motten sie zerfressen, sondern sammelt Schätze im Himmel. Das heißt, die Menschen werden egoistischer, ihre egoistischen Antriebe werden verstärkt. Und dadurch ist es eine Gefahr für die Moral.
Humes Denken zielt aber nicht nur auf eine Kritik der Religion, sondern auf eine fundamentale Kritik aller metaphysischen Systeme ab, wie Gerhard Streminger erklärt.
Sein Argument ist so, dass wenn ich eine metaphysische Aussage treffe, und wenn ich dann zum Beispiel die gegenteilige metaphysische Aussage treffe, so habe ich keine Methode zu begründen, welche dieser beiden Aussagen wahr ist. Also außerhalb des relativ windgeschützten Hafens der Empirie herrscht reines Chaos.
Die Frage etwa, ob es eine Welt der Ideen gibt, die im Gegensatz zur sichtbaren Welt das wahre Seiende repräsentiert, wie Plato propagiert, diese Frage ist für David Hume unsinnig, weil ihre Wahrheit oder Nichtwahrheit nie belegt werden kann. Die Philosophie David Humes ist nicht zu verstehen ohne die Epoche, in der sie entstanden ist. Die Epoche der europäischen Aufklärung. Befeuert von den bahnbrechenden Entdeckungen Isaac Newtons und anderer Naturwissenschaftler, ging es dem schottischen Empiristen Hume darum, eine umfassende Theorie der menschlichen Natur zu entwickeln. David Hume wollte so etwas werden wie ein Newton der Geisteswissenschaften. Wobei in seiner Philosophie, wie im Denken aller schottischen Aufklärer, immer auch ein gesellschaftspolitisches Grundanliegen mitschwang, wie Gerhard Streminger betont.
Also Hume war Mentor der schottischen Aufklärung und vielleicht das Gemeinsame der schottischen Aufklärung ist Improvement, das heißt Verbesserung. Ich habe bereits ausgeführt, dass das Land sehr, sehr arm war, unter Hungersnöten litt und die Aufklärer haben sich an die Fahnen geheftet, alle Bereiche des Lebens, Ernten, die Böden, den Whisky, die Erziehung, die Bildung zu verbessern. Also das Entscheidende der schottischen Aufklärung ist, glaube ich, Improvement, also Verbesserung. Und es ist interessant, das wirkt ganz direkt in den Schriften Humes nach, da sagt er einmal, dass man doch nicht glauben könne, dass ein Land ein gutes Tuch produzieren könne, das keine guten Richter hat. Also da schwingt noch die Idee nach, dass Aufklärung, Zivilisierung ein umfassender Prozess ist. Und das bewegte die schottischen Aufklärer.
In seiner monumentalen Hume-Biografie bietet Gerhard Streminger nicht nur eine profunde und gut verständliche Einführung in das Humesche Denken. Er lässt auch den Menschen David Hume lebendig werden. Den schottischen Philosophen der mittleren und späten Jahre muss man sich als beleibten, etwa 1,80 Meter großen Herrn mit Puderperücke vorstellen, als geselligen Barock-Gentleman mit einer unverbrüchlichen Liebe zu Backgammon und dem Kartenspiel Whist.
Also David Hume wird allgemein geschildert als ein ungemein großzügiger Mensch. Er war sehr humorvoll, er war sehr dick, ein Obedix. Mit Perücke allerdings, nicht mit Zöpfen. Oft wird beschrieben, wenn er hereintrat in ein Zimmer, das war wie das Öffnen eines Fensters. Also er scheint offenbar auch Charisma gehabt zu haben. Also Hume war nicht nur ein großer Denker, sondern offenbar auch ein großer Mensch.
1748 tritt David Hume in diplomatische Dienste. Zusammen mit anderen britischen Gesandten unternimmt er im Auftrag seiner Majestät eine diplomatische Reise nach Wien und Turin. Die Route führt über die Niederlande und durch einige deutsche Fürstentümer. Mehrere deutsche Städte, insbesondere Nürnberg, machen großen Eindruck auf den schottischen Gelehrten. Hume notiert:
Deutschland ist zweifellos ein feines Land, voller fleißiger, ehrlicher Menschen. Wäre es geeint, so wäre es die bedeutendste Macht, die es je auf Erden gegeben hat.
1,5 Jahrzehnte später, in den 1760er Jahren, Hume ist als Philosoph längst eine europäische Berühmtheit, tritt er erneut in diplomatische Dienste. 2 Jahre lang wird Hume an der britischen Botschaft in Paris Dienst tun. Das offizielle und das oppositionelle Frankreich bereiten ihm einen triumphalen Empfang. Hume wird Stammgast im Salon des berüchtigten Atheisten Holbach. Er freundet sich mit Denis Diderot, dem Mathematiker D'Alembert und mit anderen prominenten Vertretern der französischen Aufklärung an. In einem Brief in die Heimat schreibt er:
Ich esse nichts als Ambrosia, trinke nichts als Nektar, atme nichts als Weihrauch und wandle auf nichts als Blumen. Alle Männer, die ich treffe, und mehr noch alle Damen glauben, dass sie der unentbehrlichsten Pflicht ermangelten, wenn sie nicht eine lange und sorgfältig ausgearbeitete Ansprache zu meinen Ehren an mich richteten.
Zu dieser Zeit ist David Hume einer der prominentesten Vertreter des aufgeklärten Skeptizismus. Maßgeblich von Lukrez und Epikur geprägt, versteht er sich als radikaler Philosoph des Diesseits. Gerade weil das Dasein endlich und ein Leben nach dem Tod wenig wahrscheinlich ist, so fordert Hume, sollten wir die Freuden der Gegenwart genießen. Nicht zuletzt auch die erotischen Freuden. Hume schreibt:
Eine kleine Zeitspanne noch, und diese Menschen werden nicht mehr sein. Wir werden sein, als wenn wir nie gewesen wären. Nichts auf der Erde wird an uns erinnern. Alle unsere gegenstandslosen Ängste, unsere eitlen Pläne, unsere ungewissen Spekulationen werden verschwunden sein und verloren sein. Doch, meine Liebe, da Jugend und Leidenschaft unser lebhaftes Verlangen neu entfachen, sollten wir frohere Gespräche unter unsere Liebkosungen mischen.
David Hume war nicht nur ein bedeutender Denker, er war auch ein großartiger Schriftsteller, wie Gerhard Streminger nicht müde wird zu betonen.
Also Berufene sagen, dass das schönste Englisch im 18. Jahrhundert geschrieben wurde. Sowohl Hume als auch sein Freund, der Historiker Edward Gibbon, übrigens auch ein Freund Humes, schreiben wahrscheinlich die schönste englische Prosa, die es gibt. Zumindest die schönste englische Prosa, die Gelehrte geschrieben haben.
Was sind in den Augen David Humes die wahrhaft erstrebenswerten Dinge im Leben? Gesundheit und ein Zustand heiterer Gelassenheit. Viele Menschen streben allerdings vor allem nach Reichtum und materiellen Gütern. Daran, so Hume in der konsequenten Nachfolge stoischer Philosophie, daran sollten wir unser Herz nicht hängen.
Man möchte viele schöne Gegenstände besitzen, Häuser, Gärten, Kutschen und vieles mehr. Wie viele schöne Dinge bietet die Natur uns aber völlig unentgeltlich dar? Können wir uns daran erfreuen, haben wir damit übergenug. Können wir es nicht, brauchen wir uns nur die Wirkung der Gewohnheit und der Laune anzusehen. Schon bald nehmen sie uns die Freude an unserem Reichtum.
Die moderne Glücksforschung kommt zu einem ganz ähnlichen Ergebnis. Ein Millionengewinn im Lotto macht uns vielleicht für ein paar Wochen glücklicher. Dann pendelt sich das Glücksniveau des jubelnden Gewinners wieder auf dem alten Level ein. Die Macht der Gewohnheit. David Hume wusste das schon vor 250 Jahren. David Hume betritt die Bühne der philosophischen Öffentlichkeit im Jahre 1739. Mit der Publikation der ersten beiden Bände seines Treatise, des Traktats über die menschliche Natur. Bitter für den damals erst 28-jährigen Philosophen ist die Tatsache, dass der Treatise, heute einer der kanonischen Texte der abendländischen Philosophie, von den Zeitgenossen kaum zur Kenntnis genommen wurde. Humes Ansatz im Treatise war ebenso einfach wie anspruchsvoll. Er wollte den menschlichen Erkenntnisapparat mit den gleichen Mitteln analysieren, mit denen Newton die Gesetze der Himmelsmechanik analysiert hatte. Dabei kommt Hume entgegen seiner ursprünglichen Intention zu einem radikalen Skeptizismus. Hume bezweifelt, dass wir irgendetwas Verlässliches über die Außenwelt erfahren können. Ja, er bezweifelt sogar, ob es eine vom Betrachter unabhängige Außenwelt überhaupt gibt. Gerhard Streminger:
Die können wir nicht erkennen. Es könnte sie geben, aber wir können sie nicht erkennen. Wir können keine Außenwelt wahrnehmen, sondern alles, was wir wahrnehmen, ist in uns.
Damit hat David Hume schon vor 270 Jahren den modernen Konstruktivismus vorweggenommen, demzufolge ein erkannter Gegenstand vom Betrachter selbst durch den Vorgang des Erkennens erst konstruiert wird. Aber nicht nur das. Hume wirft in seinem Treatise auch die Frage auf, ob es so etwas wie ein Ich, das die Welt wahrnimmt und erfährt, überhaupt gibt.
Also das Ich als Substanz existiert nicht oder das können wir nicht erkennen, aber das heißt nicht, dass es nicht ein Ich-Gefühl gibt. Aber das ist eine Konstruktion der Einbildungskraft des Verstandes, des betrachtenden Subjekts.
In seiner Hume-Biografie hält Gerhard Streminger fest, dass der schottische Philosoph in seinem Treatise zu einer impressionistischen Weltsicht kommt, die im westlichen Denken des 18. Jahrhunderts einzigartig ist. Streminger schreibt:
Hume findet nichts Identisches im Erlebnisstrom. Das Ich löst sich in fließende Sinneselemente auf. Es ist bloß noch ein Ensemble von Empfindungen, eine Ansammlung von Perlen ohne Kette. Die empirische Analyse bricht das Ich in Stücke.
Der radikale Skeptizismus, zu dem er in seinem Treatise kommt, stürzt David Hume in eine tiefe Depression. Er notiert:
Zunächst sehe ich mich durch die menschenleere Einsamkeit, in die mich meine Philosophie geführt hat, in Schrecken und Verwirrung gesetzt. Ich könnte mir einbilden, ich sei ein seltsames, ungeschlachtes Ungeheuer, das nicht geeignet, sich unter die Menschen zu mischen und mit Menschen zu leben, aus allem menschlichen Verkehr ausgestoßen und völlig einsam und trostlos gelassen worden ist. Wenn ich den Blick nach außen wende, so sehe ich auf allen Seiten Streit, Widerspruch, Zorn, Verleumdung und Herabsetzung. Wenn ich meine Augen nach innen richte, so finde ich nichts als Zweifel und Unwissenheit. Jeden Schritt, den ich tue, tue ich zögernd, und jedes neue Nachdenken lässt mich Irrtum und Absurdität in meinen Schlüssen befürchten. Wo bin ich oder was bin ich? Aus welchen Ursachen leite ich meine Existenz her und welches zukünftige Dasein kann ich erhoffen? Was für Wesen umgeben mich und auf wen wirke ich und wer wirkt auf mich? Ich werde verwirrt bei all diesen Fragen.
Nach seiner Treatise-Krise wandelt sich David Hume vom radikalen zum gemäßigten Skeptizisten. Die Position des reifen Hume kann man in etwa so zusammenfassen. Auch wenn wir eine von uns unabhängige Außenwelt nur durch unsere Einbildungskraft konstruieren, als Arbeitshypothese können wir diese Außenwelt durchaus akzeptieren.
Genau. Und wenn wir zum Beispiel fragen, was wissen wir vom Mond? Da können wir natürlich als Ausgangshypothese annehmen, dass es so dem, was wir wahrnehmen, etwas zugrunde liegendes gibt, und es spricht viel dafür, dass es etwas gibt. Aber alles das, was wir vom Mond wissen, sind unsere Wahrnehmung, unsere Verarbeitung dieser Wahrnehmung vom Mond.
Gemäßigter Skeptizismus, das heißt für Gerhard Strieminger, dass wir nicht mehr in Gewissheiten denken, sondern in Wahrscheinlichkeiten.
Wir können die Wahrscheinlichkeit von Sätzen begründen, also dass morgen die Sonne wieder aufgehen wird, ist besser begründet als die Gegenhypothese, dass die Sonne morgen nicht mehr aufgehen wird. Also das ist eigentlich die Position des reifen Hume.
In einem vulgärphilosophischen Verständnis von Aufklärung könnte man meinen, die aufklärerischen Philosophen des 18. Jahrhunderts hätten einseitig auf die Macht der menschlichen Vernunft gesetzt. Das Gegenteil ist der Fall. Gerade David Hume war es, der sein Augenmerk vor allem auf die Macht der Affekte gelegt hat. Die Vernunft, so lautet eine von Humes berühmten Formulierungen, die Vernunft sei eine Sklavin unserer Leidenschaften. Und diese Leidenschaften steuerten auch unser moralisches oder nicht moralisches Verhalten. Und damit sind wir mittendrin in Humes Ethik. Der schottische Aufklärer geht von einem realistischen Menschenbild aus. Anders als Thomas Hobbes sieht er den Menschen nicht als reinen Egoisten. Wir haben Humes Einschätzung nach sehr wohl auch soziale und altruistische Anlagen. Allerdings sieht Hume die Sache differenziert.
Hume geht von folgender Grundannahme aus. Es gibt einen emotionalen Nahbereich und es gibt einen emotionalen Fernbereich. Und der emotionale Nahbereich, also das sind die Primärgruppen, die emotionalen Primär, das ist oft die Familie, aber auch die Freunde, ist dadurch gekennzeichnet, dass es natürlich auch egoistische Antriebe gibt, aber auch altruistische Antriebe. Das heißt, wir freuen uns, wenn andere sich freuen, und wir leiden mit, wenn andere leiden. Und wir versuchen das zu fördern einerseits oder zu behindern, wenn Leid gibt. Also das ist eine ganz natürliche Moral. Und außerhalb dieses Nahbereichs, im Fernbereich, gibt es zunächst einmal nur egoistische Antriebe. Aber weil ich auch klug bin, ein kluges Wesen bin, weiß ich, dass Frieden und Ordnung in der Gesellschaft auch mir nützen. Deshalb bin ich bereit, ein Rechtssystem aufzustellen und mich daran zu halten, weil das am ehesten den Frieden und Ordnung in der Gesellschaft sichert, und ich bin bereit, manche meine Interessen aufzugeben. Das ist die Fernbereichsmoral. Und jetzt wird es interessant insofern, als Hume meint, dass langsam diese Nahbereichsmoral sich ausweiten kann. Nämlich durch das Rechtssystem werden neue Beziehungen möglich. Neue Beziehungen zu Menschen, die ursprünglich dem Fernbereich angehört haben. Also Nähe wird möglich. Und dadurch weiten sich die Nahbereichsphänomene auch auf den Fernbereich aus. Und die Hoffnung ist, dass Menschen sozusagen so kultiviert werden, dass irgendwann einmal gleichsam die Partei der Menschheit handlungsmotivierend wird.
Auch auf dem Gebiet der politischen Theorie, so hebt Gerhard Streminger hervor, war Hume ein bedeutender Denker.
Also das Entscheidende ist, dass Hume ein Verteidiger der Gewaltenteilung war. Durchaus in der Tradition von Locke und Montesquieu, aber das ist das Kriterium zur Beurteilung einer fortgeschrittenen oder weniger fortgeschrittenen politischen Gesellschaft, dass die Macht aufgeteilt ist. Und er meinte, dass in Großbritannien seiner Zeit das schon sehr weit erfüllt ist. Nämlich einerseits gab es das Herrscherhaus und andererseits gab es das Parlament und dann gab es das Oberhaus und dann gab es eine unabhängige Justiz.
Seine letzten Lebensjahre verbrachte David Hume in Edinburgh. Der Junggeselle, ein rüstiger Herr von Anfang 60, lebte in einem Haushalt mit seiner Schwester. Er traf sich regelmäßig mit seinen Freunden, man aß und trank und philosophierte zusammen. Auch dem geliebten Whistspiel frönte Hume immer noch mit großer Leidenschaft. In seinem 65. Jahr fühlte der Philosoph, er war seit längerem krank, allmählich seine Kräfte schwinden. Am 4. Jänner 1776 setzte David Hume sein Testament auf. Nahe Verwandte und die Dienerschaft wurden mit hohen Geldbeträgen bedacht. Der Mathematiker D'Alembert, der Sozialphilosoph Adam Ferguson und der Nationalökonom Adam Smith erhielten jeweils 200 Pfund. Der Dichter John Home, einer von Humes engsten Freunden, bekam 10 Dutzend Flaschen französischen Weins und mehrere Flaschen Port vererbt. Adam Smith, der sich wochenlang hingebungsvoll um den todkranken David Hume gekümmert hat, schreibt am 14. August 1776 an einen Freund:
»Ich habe dir nichts zu erzählen, was sehr angenehm wäre. Der arme David Hume stirbt sehr rasch, aber mit großer Gelassenheit, mit gutem Humor und mit ehrlicherer Hingabe an den notwendigen Lauf der Dinge, als irgendein wimmernder Christ mit jener erheuchelten Hingabe an den Willen Gottes jemals gestorben ist.«
Hume dachte ganz säkular, das heißt, er war ganz diesseitsbezogen. Und er akzeptierte das Leben mit allen seinen Freuden und seinen Leiden und er akzeptierte den Tod als den natürlichen Abschluss des Lebens. Also irgendwann ist die Zeit zu gehen und er konnte auf ein sehr erfülltes Leben zurückblicken. Und da ist er dann eigentlich mit großer Heiterkeit gestorben.
Die Lektüre David Humes lohnt auch heute noch. Sowohl als Erkenntnistheoretiker wie als Ethiker ist der schottische Aufklärer von unerhörter Modernität und Aktualität. Gerhard Streminger hebt aber vor allem auch die Bedeutung Humes als Religionskritiker hervor.
Wenn Sie daran denken, dass praktisch die Hälfte der Menschheit monotheistisch ist, also an einen irgendwie gütigen Gott glaubt, und wenn Hume und natürlich auch die anderen Religionskritiker recht haben, wenn das ein Märchen ist, dann ist Hume höchst aktuell.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.